Ja, ich grüße euch ganz herzlich an diesem besonderen Fest und Feiertag, den wir zum Glück, Gott sei Dank, feiern dürfen in unserem Land ungestört. Grüße alle, die von zu Hause auch dabei sind an diesem Gottesdienst und da mit zuschauen können. Und ich möchte auch ganz besonders unsere Frauen aus der Ukraine grüßen. Ich weiß nicht, wie es denen im Moment gerade geht, fern von der Heimat, nicht zu wissen, wie sich alles entwickelt. Ich stelle mir das schwierig vor. Seid ganz herzlich willkommen in unserem Gottesdienst. Vielleicht kannst du es in wenigen Worten weitersagen, damit sie wissen, dass ich gerade mit ihnen gesprochen habe. Ja, Simon hat schon angedeutet, diese Karwoche und ganz besonders der Karfreitag, das ist emotional eine besondere Herausforderung für uns, die wir an Jesus glauben. Wie können wir angemessen, einigermaßen angemessen mit diesem Tag umgehen und diesen Tag feiern? Sollen wir mehr trauern? Sollen wir mehr mitfühlen? Oder sollen wir eher dankbar sein für das, was Jesus getan hat, für das Leiden und Sterben am Kreuz? Der Karfreitag, der kommt ja aus dem Hochdeutschen, aus Kara, und das bedeutet eben Kummer, das bedeutet Trauer, das bedeutet Klage. Und von daher müssten wir eigentlich an diesem Karfreitag eben eher traurig sein und ja, uns müssten klagen, müssten voll Kummer und Trauer sein. Von daher wäre tiefes Mitgefühl angebracht für diesen Tag. Eine tiefe Ergriffenheit für das, was Jesus auf sich genommen hat. Ich stelle mir vor, dass es die schwerste Nacht in seinem Leben überhaupt gewesen ist. Er ist verraten worden, er ist verlassen worden von seinen Jüngern. Er hat Blutschweiß geschwitzt damals im Garten Gethsemane. Brutale Schmerzen hat man ihm zugefügt, als er am Kreuz gehangen ist. Dem Unschuldigen wird die Schuld dieser Welt aufgeladen. Können wir uns fast nicht vorstellen. Das geschieht unsichtbar, aber es geschieht. Der Unschuldige trägt die Schuld aller Welt. Und das schließt auch die grässlichsten Sünden ein, die wir uns vorstellen können. Da ist nichts ausgenommen. Da ist nichts und wird nichts zurückgehalten. Wenn ich diese Dinge an mich heranlasse und damit umgehe, ich habe das in den letzten Tagen ein Stück weit auch getan, dann fehlen mir irgendwie die Worte. Da werde ich wortlos betroffen. Eine tiefe Ergriffenheit für das, was Jesus für uns getan hat, das ergreift mich dann. Und ja, es gibt auch das andere, weil wir wissen, wie diese Geschichte ausgegangen ist, was uns tiefe Dankbarkeit erfüllt, dass der, der allein das tun konnte, dass der das auch getan hat, dass Jesus sich darauf eingelassen hat, den Willen des Vaters auch zu tun. Staunen, unfassbares Staunen über den Opfertod von Jesus. Wir können uns kaum vorstellen, was das für diese Welt, für uns Menschen bedeutet, was er getan, was er gemacht hat. Alle Erniedrigung, die man ihm angetan hat, die hat er auf sich genommen. Die Schöpfung vergreift sich am Schöpfer dieser Welt. Fast nicht auszuhalten. Wir können heute Morgen nicht die ganze Leidensgeschichte und das Sterben von Jesus am Kreuz aufarbeiten. Da reicht uns die Zeit hinten und vorne nicht. Aber wir können ein kleines bisschen uns hineinversetzen in dieses Ereignis Leiden und Sterben von Jesus, indem wir ganz bewusst hinhören, uns diese Zeit trotzdem nehmen und das beachten, was da damals geschehen ist. Ich möchte uns mit hineinnehmen in dieses Geschehen, so wie Markus es in seinem Evangelium im Kapitel 15 beschreibt. Wer eine Bibel dabei hat, der darf das gerne mitlesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung Markus, Kapitel 15, ab dem Vers 15. Da heißt es, Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spieen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe und Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten ihn mit ihm, und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen. Hilf dir nun selbst und steig vom Kreuz herab. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hören, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, des Kleinen, und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Soweit diese tragische Geschichte, wie Markus sie uns in seinem Evangelium hinterlassen hat. Ich frage einmal etwas provokant, war das alles nötig? Hat es das gebraucht, was wir hier gerade gelesen haben und was die allermeisten von euch schon sehr oft gehört und auch gelesen haben? Warum musste Jesus diesen schweren, bitteren Weg gehen? Karfreitag, das Sterben von Jesus, das erschließt sich uns meines Erachtens am ehesten, wenn wir die große, unsichtbare Linie, Heilslinie Gottes in den Blick nehmen. Wir wissen, dass alles beginnt, die Menschheitsgeschichte beginnt im Paradies. Da ist unmittelbare und ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Wunderbar, so würden wir uns das wünschen. Leid, Tod, Angst, Neid, all die Dinge, die zu unserer Zeit, die in diese Welt gehören, die waren nicht da. Die waren nicht nur ein Stück weit irgendwo zugedeckt. Die gab es einfach nicht, unvorstellbar. Aber das gab es nicht. Es gehört denn nicht zum Paradies. Durch den Sündenfall entsteht dann diese tiefe, tiefe Kluft zwischen Gott und den Menschen. Die Gemeinschaft ist zerstört, Paradies, Ade, aus und vorbei. Ihr Lieben, da verschlechtern sich nicht nur die Lebensbedingungen ein bisschen, dass man jetzt sich anstrengen muss bei der Arbeit, dass man schwitzen muss, nicht nur, dass da Unkraut wächst, dass es Neid jetzt gibt, dass es Mord gibt, Brudermord sogar und in der Folgezeit dann auch Kriege. Nein, da ist etwas Grundsätzliches zerbrochen. Und ich möchte das jetzt euch zeigen, indem ich diesen dünnen Ast, den ich da mitgebracht habe, indem ich den zerbreche. Da ist etwas Grundsätzliches geschehen. Nicht nur so ein bisschen etwas. Der Mensch wird sterblich. Der Mensch ist böse. Sein Herz ist verdorben. Die inneren Koordinaten, die sind verbogen bis heute. Da ist etwas abgeschnitten. Das wächst nicht mehr zusammen. Das ist endgültig. Da wächst nichts nach. Ein tiefer Einschnitt in das ganze menschliche Wesen, das ist damals passiert. Ohne Gottes Beziehung ist der Mensch verloren. Das ist auch der biblische Befund, wie Paulus ihn dann im Römerbrief uns hinterlässt, in Römer 3, Vers 23, wo die Botschaft lautet, alle sind Sünder. Und der Lohn der Sünde, das wissen wir, das ist der Tod, ewiger, schrecklicher Tod. Eine schreckliche Bilanz nach ein paar Metern sozusagen in der Menschheitsgeschichte, was da damals geschehen ist. Aber jetzt kommt das Aber. Aber. Und so fängt oft die Wendung in der Bibel an. Aber weil Gott Gott ist, gibt er dieses Anfangsmodell, nämlich Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, gibt er nicht einfach so auf. Die unsichtbare Heilslinie, die bleibt bestehen. Ich weiß nicht, wer von euch gesehen hat, dass hier an den Lampen oben eine Schnur gespannt ist. Seht ihr sie? Wer hat sie schon gesehen, als er hereingekommen ist? Okay, ein paar wenige. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, wie das Licht gerade darauf fällt und wo man reinkommt. Aber normalerweise fällt uns das nicht auf. Aber wir lieben diese zweckentfremdete Angelschnur. Soll ein Symbol sein für die unsichtbare Heilslinie, die Gott gezogen hat und die besteht. Soll praktisch bedeuten, das ist der Anfang und das ist das Ende. Es geht draußen weiter. Wir wissen nicht, wo wir gerade sind, ob das hier die Geburt von Jesus ist, ob das hier Karfreitag und Ostern ist oder ob wir schon da in der Weltgeschichte sind. Ich weiß es nicht. Gott allein weiß es. Aber lasst uns das tief einprägen, gerade in diesen Tagen, wo so vieles durcheinander ist und wo wir nicht wissen, was alles passiert und was alles geschieht. Die große Linie, ihr Lieben, die große Linie in dieser Welt, die bestimmt Gott. Die Mächtigen, das sind Mächtige auf Zeit. Aber die großen Linien, die bestimmt unser Gott. Und das darf uns Trost geben, gerade in solchen schwierigen Zeiten. Da können wir ein Stück weit sogar gelassen sein, dass das so ist. Die Mächtigen sind mächtig nur auf Zeit. Und jetzt kommt noch einmal ein Aber. Unmittelbar nach dem Sündenfall, ihr Lieben, da führt Gott das Prinzip der Stellvertretung ein. Um die Nacktheit von Adam und Eva zu bedecken, zu beseitigen, da, um diese Nacktheit mit Fellen zu bedecken, da braucht es ein Opfer. Ein Tier oder mehrere vielleicht sogar müssen sterben. Gott initiiert das, er tut das stellvertretend für Adam und Eva. Blut fließt, das erste Opfer wird gebracht. Und dieses Prinzip der Stellvertretung, dass da ein oder mehrere Tiere sterben müssen, das zieht sich durch das ganze Alte Testament, Stellvertretung durch unschuldiges Opfer. Wir kennen das alle. Ganz besonders deutlich wird es beim Auszug vom Volk Israel in Ägypten damals. Das Blut des Passahlammes an den Türpfosten, das bedeutet, dass der Würgeengel vorübergeht. Passa bedeutet vorübergehen, bedeutet Verschonung. Verschonung durch Stellvertretung, weil ein Tier gestorben ist. Über einen langen Zeitraum war dieses Prinzip, dass Tiere gestorben sind, die einzige Möglichkeit, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, dass einem Schuld und Sünde vergeben wird. Und doch war es nur ein Provisorium, eine Übergangslösung, die gewartet hat auf das Endgültige. Bis an diesen Tag, den wir heute feiern, nämlich Karfreitag, als dieses Provisorium abgelöst wurde, als Jesus stellvertretend ein für alle Mal dieses Opfer bringt und als Opferlamm stirbt, um die so lang gestörte Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Diese Heilslinie, dass die deutlich wird. Das ist unsere Bestimmung, da gehören wir wesensmäßig hin, ihr Lieben. In die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Im Heilsplan, in der Heilslinie, lange, lange vorgesehen. Und als die Zeit erfüllt war, dann ist es geschehen. Und nur Jesus konnte dieses Opferlamm, dieses Osterlamm sein. Es musste göttlicher Natur sein, um diese Dinge, die so entscheidend durcheinander gekommen sind, wieder in Ordnung zu bringen. Es kann nicht ein Mensch. Nur bei Münchhausen ist das möglich, dass man sich mit der eigenen Hand aus dem Sumpf zieht. In Wirklichkeit ist das unmöglich. Rückführung in göttliche Gemeinschaft erfordert einen göttlichen Rettungsakt. Rückführung in die Gemeinschaft mit Gott erfordert einen göttlichen Rettungsakt, den nur einer vollbringen konnte, nämlich Jesus. Der verdorbene Mensch kann sich nicht selber aus dieser Gefangenschaft befreien und die Gemeinschaft zurückarbeiten, so sehr er sich auch anstrengen mag. Das geht nicht. Deshalb wird Gottes unendliche große Liebe zu uns Menschen aktiv. Und deshalb geht Jesus diesen schrecklichen Weg und zahlt dafür diesen so hohen Preis für uns aus Liebe. Ich habe versucht, mir mal vorzustellen, was wäre passiert, wenn Jesus das nicht getan hätte. Wenn er vom Kreuz heruntergestiegen wäre, um diesen Beweis zu, scheinbaren Beweis zu erbringen. Es wäre ein teuflischer Plan gewesen. Der Teufel hat das auch mit Jesus vorher schon einmal probiert, in der Wüste, aber er ist nicht darauf hereingefallen. Unvorstellbar, wir wären ohne Hoffnung. Ich habe es schnell wieder aufgegeben, da weiter darüber nachzudenken. Es lohnt sich nicht. Lieber dankbar das annehmen, was geschehen ist, nämlich dass Jesus diesen Preis bezahlt hat und dass er das für uns aus Liebe getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gemerkt habt in diesem Text und auch in den anderen Evangelien, wo es um das Leiden und um das Sterben von Jesus geht, da wird erstaunlich wenig über die Kreuzigung als solches geschrieben. Und sie kreuzigten ihn. Sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Das war dann schon alles. Und dann kommen noch andere Dinge. Aber das eigentliche Kreuzungsgeschehen, das wird relativ wenig berichtet. Unser historisches Interesse an Einzelheiten, das wird übergangen. Es geht, ihr Lieben, einzig und allein um die Bereitschaft von Jesus, sich auf diesen Weg, auf den Willen Gottes einzulassen und dem zu entsprechen. Es geht darum, dass er in völligem Gehorsam seinem Vater gegenüber dieses Opfer bringt und sein Leben als stellvertretendes Opfer gibt. Allein darum geht es in diesen fürchterlichen 6 Stunden, die er am Kreuz gewesen ist. Alles andere, wie das Kreuz jetzt ausgesehen hat, ob es nur ein Stamm war oder ein Kreuz, wie wir uns das üblicherweise vorstellen, und wie lang die Nägel gewesen sind und ob sie aus Holz oder aus Metall gewesen sind, ihr Lieben, das ist nebensächlich. Und es würde auch nichts bewirken in Richtung Erlösung, Versöhnung, Wiederherstellung. Das bewirkt einzig und allein das, was Jesus getan hat. Jesus übernimmt als Stellvertreter die Schuld dieser Welt. Und da dürfen wir mit eingeschlossen sein. Und dem ist nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen. Das reicht, das genügt, was er getan hat. Er erleidet für uns die Gottesferne, weil heiliger Gott auf der einen Seite und Schuld auf der anderen Seite sich ausschließen. Das geht nicht zusammen. Deshalb muss Jesus diese Gottesferne aushalten. Und am Kreuz bricht diese Gottesferne aus ihm heraus, wie wir es gelesen haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er für uns ausgehalten. Und er benutzt dabei Worte aus Psalm 22. Und ich kann euch nur Mut machen, wenn ihr heute Nachmittag vielleicht noch Zeit habt oder über diese Osterfeiertage, lest einmal den Psalm 22, um zu merken, diese wunderbare Heilslinie, wie damals diese Worte schon ausgesprochen werden in diesem Psalm und wie Jesus das aufgreift. Und wie die Kriegsknechte beim Verteilen der Kleider genau das tun, was vor langer Zeit schon festgelegt war, was da beschrieben wird. Heilslinie Gottes, das darf uns Mut machen. Nichts geschieht, was Gott in seinem Plan nicht zugelassen hat. Zu unserem Heil hat Jesus das getan und hat sich nicht auf diesen teuflischen Plan eingelassen und vom Kreuz zu steigen. Er ist dem Teufel zu unserem Glück und Heil nicht auf den Leim gegangen. Ich habe am Anfang diesen Ast zerbrochen, um uns deutlich zu machen, was da kaputt gegangen ist. Und das Kreuz, der Stamm des Kreuzes, der steht nun als Gegenpart, um das wieder in Ordnung zu bringen. Ich weiß nicht, wie stark der Stamm des Kreuzes gewesen ist. Das hier kann nur symbolhaft sein. Das Kreuz hinter uns auch nur ein Symbol. Keine Ahnung, war es so ein Stamm? Aber was war ein Unterschied? Dieser starke Stamm, der steht jetzt als Garant dafür, dass die Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Vielleicht könnt ihr das auch als Bild mitnehmen. Da ist etwas zerbrochen, aber jetzt gibt es einen Gegenpart. Jetzt gibt es den Stamm des Kreuzes, an dem Jesus gestorben ist. Wir verkündigen das Kreuz. Friedbert hat es am Sonntag mehrmals deutlich gesagt, das ist eine anstößige Botschaft. Aber das ist eine Botschaft, die hält und die trägt, auch in herausfordernden, in schwierigen Zeiten. Was für ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Und als erstes sichtbares Zeichen, da zerreißt der Vorhang im Tempel von unten nach oben oder von oben nach unten. Jedenfalls in zwei Stücke. Ein Machtwort Gottes, das Vorläufige, das Provisorie ist zu Ende. Es wird abgelöst vom Endgültigen. Jetzt braucht es das nicht mehr. Wir brauchen die hohen Priester nicht mehr. Jetzt gibt es einen hohen Priester für alle Menschen auf dieser Welt, der für uns einsteht und der den Preis bezahlt hat. Der Weg zurück ist frei. Das ist die wunderbare, frohe Botschaft noch vor Ostern, schon mitten am Karfreitag. Aber ihr Lieben, das müssen wir auch sagen, es ist kein Automatismus, dass jetzt alle mit dem Tod von Jesus plötzlich ungefragt Christen sind. Der Weg ist frei. Gott ebnet den Weg und gibt uns die Freiheit, diesen Weg zu gehen. Der Schlüssel in die Gemeinschaft, zurück in die Gemeinschaft mit Gott, das ist Glaube, Vertrauen. Ich lasse mich ein auf das, was wir gelesen haben, was Jesus getan hat. Persönlicher, dankbarer, vertrauender Glaube in das, was er erkämpft, was er erlitten, was er erwirkt hat. Einmal grundsätzlich, ich glaube von tiefem Herzen, dass es das braucht, einmal diese persönliche Entscheidung, ja, ich will zu diesem Jesus gehören. Aber dann auch immer wieder, dass wir das erneuern. Ja, ich will das erneuern, ich will da dranbleiben. Und mich von Herzen darauf einlassen. Vielleicht heute Morgen der neue Entschluss, ja, daran will ich festhalten, weil es sich lohnt und wegen dieser wunderbaren Heilslinie, die Gott gezogen hat. Aus Dankbarkeit, aus tiefer Dankbarkeit und aus Freude am Heil in Jesus, das uns über den Karfreitag hinaus schon die Perspektive auf Ostern vermittelt. Wer das tut, Jesus sich im Glauben anvertrauen, zum ersten Mal oder wieder neu, ich glaube, der hat den Sinn, den tiefen Sinn von Karfreitag erfasst. Amen. Lass uns noch beten miteinander. Wer das möglich machen kann, der darf gerne aufstehen. Jesus, vielen Dank, dass du das getan hast, was niemand anderes hätte tun können, dass du in den Riss getreten bist, dass du wieder zurechtgebracht hast, was vor so langer Zeit durcheinander geraten ist. Danke für dein Sterben, danke für das Blut, das du vergossen hast, um die Brücke zu bauen, zurück zum Vater im Himmel, zu dem, wo unsere Bestimmung hin, wo wir bestimmungsmäßig hingehören und wo wir uns alle letztendlich danach sehnen. Vielen Dank, dass du das tust und dass wir das verkündigen dürfen als Einladung an diese Welt und dass wir es auch persönlich erfahren haben, weil du Gnade dazu gegeben hast. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Und Herr, in diesen Tagen, wo so manches durcheinander ist, wo uns das so schrecklich auch bewusst wird, was Sünde und was Schuld alles anrichtet in dieser Welt, Da wollen wir auch ganz besonders für die Menschen in der Ukraine beten, die nicht wissen, was morgen ist, die bedroht sind, die in Angst leben. Schenk du, dass sie in ihrer Angst, vielleicht sogar in der Hoffnungslosigkeit zu dir kommen, dir begegnen und in dir das Heil finden. Schenk du, dass es Menschen gibt, die ihnen die gute Botschaft weitersagen, egal ob irgendwo in einem Luftschutzbunker oder sonst auf der Straße, wo Menschen einander begegnen. Wir legen dir das hin. Wir bitten auch für die Verantwortlichen in den verschiedenen europäischen Ländern, dass du ihnen Weisheit gibst und dass sie ihre Hilfe bei dir suchen. Wir sind aufgefordert, für unsere Obrigkeit zu beten. Und das wollen wir gerade auch an so einem Tag wie heute tun. Danke, dass wir das aus dieser Perspektive der Menschen, die Errettung erfahren haben, tun dürfen. Und weil wir wissen, was das für ein unendlich großes Geschenk ist, Frieden zu haben, Frieden im Innern, Frieden mit dir, und deshalb auch in der Lage sind, im Frieden mit anderen Menschen zu leben. Vielen Dank, Herr, wenn du wirkst und wenn wir auf dich vertrauen dürfen, wenn wir mit dir leben dürfen, ganz konkret auch in den nächsten Tagen im Blick auf das wunderbare Fest von Ostern. Amen.